Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich heute besonders, dass Schülerinnen und Schüler vom Borg Götzis und von der HLW in Rankweil hier sind. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, dass so viele gekommen sind. Wir haben so viele Stühle aufgestellt, wie feuerpolizeilich gerade noch erlaubt ist. Und wir hätten noch einmal 100 Stühle brauchen können. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Unser heutiges Thema heißt Resilienz, innere Stärke, psychische Voraussetzungen für gute Problembewältigung. Und unser Referent ist Universitätsprofessor Dr. Wilfried Biebel. Kurz ein paar Überlegungen, warum dieses Thema. Für nicht wenige Menschen sind die Anforderungen des heutigen Lebens eine Zumutung und Überforderung. Hohes Tempo, damit verbunden Zeit- und Termindruck, verdichtete und fragmentierte Arbeitsabläufe führen zu einem chronisch erhöhten Stresspegel. Dann der schnelle gesellschaftliche Wandel, die vielen Wahlmöglichkeiten, Stichwort Multi-Optionsgesellschaft. Dann die große Komplexität wirtschaftlicher und politischer und ökologischer Probleme, die Gleichzeitigkeit globaler Probleme, eine extreme Individualisierung verbunden mit einer sich zunehmend polarisierenden Ungleichverteilung sozialer und ökonomischer Ressourcen. Die Vorarlberger Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle schreibt in einem Kommentar: Die Weltnachrichten lösen bei vielen Menschen das Gefühl aus, hilf- und schutzlos dem Sturm des Terrors und der Märkte ausgesetzt zu sein. Jeden Tag lauert das Unglück vor unserer Haustür und wir wissen nicht, wann und wo es zuschlägt und wen es als Nächsten trifft. Niemand mehr scheint an die Gestaltungsmöglichkeiten der Politik zu glauben, weder die Bürger noch die Politiker. Sie sind Zaungäste des Weltgeschehens und machen überraschte Gesichter. Soweit Katrin Steiner-Hämmerle. Auch viele Menschen glauben nicht mehr, dass sie ihr Leben selbst gestalten können. Auch sie erleben sich als Zaungäste dessen, was ihnen widerfährt, und sie machen überraschte Gesichter. All dies macht den Menschen zu schaffen. Die Folgen, sie leiden unter Existenzsorgen, unter Beziehungsproblemen, Wohnungsproblemen, Problemen am Arbeitsplatz, unter prekären Beschäftigungsverhältnissen oder unter Arbeitslosigkeit. Sie verdienen zu wenig und haben zu viel Schulden. Sie sind orientierungslos, haben keine Perspektive, erkennen keinen Sinn, fühlen sich unsicher, sie werden überschwemmt von Angst und sind verzweifelt. Diese Mischung mehrerer Problemlagen mündet nicht selten in Erschöpfung, in psychische und psychosomatische Krankheiten. Laut aktuellen Zahlen der OECD leidet jeder Fünfte im erwerbsfähigen Alter aktuell unter psychischen Problemen. Also von 100 sind das 20, die unter psychischen Problemen leiden. Einmal im Leben hat sogar jeder Zweite mit mentalen Schwierigkeiten zu kämpfen. In einer solchen Situation ist es verständlich, wenn man fragt, wie man mit diesen Zumutungen, Belastungen und Überforderungen zurechtkommen kann, wie man sie meistern kann. Und da ist in den letzten Jahren ein Wort, ein magisches Wort, fast ein Zauberwort aufgetaucht, das man immer wieder hört: Resilienz. Gemeint ist innere Stärke, psychische Widerstandskraft, eine Kraft im Menschen, die durch Krisen und Schicksalsschläge trägt. Die Frage ist nur, was genau ist Resilienz? Was ist diese innere Widerstandsfähigkeit? Steckt diese Kraft, die uns durch Krisen und Schicksalsschläge trägt, gewissermaßen automatisch in uns und müssen sie nur entdecken? Ist Resilienz, wie ich in einer Seminarausschreibung gelesen habe, wirklich eine größere, innenliegende Intelligenz, der man sich anvertrauen kann? Kann man Resilienz vielleicht gar in einem Tagesseminar oder in einem Wochenendseminar lernen? Kann man in einem Schnellkurs lernen, dass uns nichts mehr aus der Bahn wirft, dass wir in jeder Lebenssituation Herr oder Herrin im eigenen Haus sind, dass wir in jeder Krise stark sind und einen Weg, eine Lösung finden? Hat jede und jeder alle Möglichkeiten, das Leben selbst zu gestalten und nichts mehr schicksalhaft erleiden zu müssen? Sind wir tatsächlich unseres Glückes Schmied? Leider wird all das immer wieder versprochen, doch das ist nicht seriös. Es führt in die Irre, es weckt Illusionen, die zwangsläufig zu Enttäuschungen, zu Versagensgefühlen und Schuldgefühlen führen. Die, die es versprechen, ob sie sich nun Coaches, Lebensberater, Unternehmensberater, Energetiker, Trainer oder wie immer nennen, haben meistens eines gemeinsam: Sie sind weder Mediziner noch Psychologen noch Psychotherapeuten noch Psychiater und schon gar nicht Soziologen. Sie haben meist nur eine unklare und fragwürdige Ausbildung in Form von ein paar Kursen. Deshalb war es mir ein Anliegen, einen ausgewiesenen und erfahrenen Experten zu diesem Thema einzuladen, Universitätsprofessor Dr. Wilfried Biebel. Geboren 1944, hat er Medizin studiert, er ist Facharzt, hat eine 6-jährige Psychotherapieausbildung zum psychoanalytischen Individualpsychologen nach Alfred Adler gemacht und wurde dann Lehranalytiker. Dr. Biebel hat als Neurologe und Psychiater zunächst an den Universitätskliniken in Wien gearbeitet, dann an der Universitätsklinik für psychosomatische Medizin in Gießen und von 1977 bis 2009, bis zu seiner Pensionierung, an der Universitätsklinik für Psychiatrie in Innsbruck. Dort war er 15 Jahre lang Abteilungsleiter des Departments für psychosomatische Medizin und psychosoziale Psychiatrie, das dann später zur selbstständigen Universitätsklinik wurde, die er bis zu seinem Ruhestand 2009 geleitet hat. Lieber Herr Professor Biebel, ich freue mich sehr, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben. Danke Ihnen dafür, heiße Sie ganz herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Also danke für diese wirklich nette Einführung, Dr. Köb. Und ich freue mich auch, dass ich vor so vielen Zuhörern sprechen darf. Und mich freut es besonders, dass Schüler da sind, weil die vielleicht noch mit mehr Eifer auch ihr eigenes Werden im Auge haben. Hoffentlich, möchte ich Ihnen wünschen. Resilienz ist nicht etwas, mit dem man auf die Welt kommt, sondern es ist ein Ergebnis von bestimmten Entwicklungsbedingungen und das Ergebnis von einem Erleben von Selbstachtung, Selbstbewusstsein, und ich werde das ausführen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir Menschen das nie vergessen, dass wir lernfähige Individuen sind und dass unsere Lernfähigkeit so lange währt, solange wir am Leben sind. Also auch als hochbetagte Menschen sind wir weiter lernfähig. Ich möchte, das ist eine subjektive Auswahl, aber ich möchte Ihnen 4 Menschen ganz kurz skizzieren, die für mich großartige Beispiele für Resilienz sind und wo Sie auch merken, dass man unter Resilienz nicht versteht, so etwas wie eine heldenhafte Ausnahmeerscheinung unter uns Menschen, sondern eher Menschen, die mit sich so umgehen können, dass sie auch unter Belastungssituationen handlungsfähig bleiben. Also es ist Resilienz ist nicht ein Schutz vor Erkrankung oder ein Schutz vor Krisensituationen im Leben, sondern es geht wirklich darum, kann ich auch belastende Situationen bewältigen? Traue ich mir zu, meine Handlungsfähigkeit und Lernfähigkeit einzusetzen? Der erste, von dem ich kurz reden möchte, ist Nelson Mandela. Der hat mich besonders beeindruckt, weil es sehr selten ist, dass ein junger, begabter Rechtsanwalt, verheirateter Vater von einigen Kindern, ich weiß nicht wie viele, Häuptlingssohn, so viel damals schon soziale Verantwortung hat, dass er sich berufen gefühlt hat, ein sehr gefährliches Gewerbe zu starten, nämlich Politiker zu werden für die schwarze Bevölkerungsgruppe im Burenstaat Südafrika. Sie wissen, er ist als Terrorist zu einer lebenslänglichen Strafe verurteilt worden und kam in Einzelhaft, die konsequent durchgehalten wurde bis zu seiner Befreiung. Über 26 Jahre war er allein, umgeben nur von Wärtern, die den Auftrag gehabt haben, mit ihm keinen Kontakt aufzunehmen. Und da sehen Sie gleich, was das für ein Mensch war. Er hat mit einer nicht erlahmenden Freude und mit einem nicht erlahmenden Interesse darauf geachtet, ob es ihm nicht gelingt, Menschliches zum Vorschein zu bringen bei seinen Betreuern. Das konnte ein Lächeln sein, das konnte irgendeine andere Emotion sein, auch Zorn oder Wut, aber einfach ein Kontakt aufnehmen. Das war sein Bemühen. Es war sein Bemühen, dass es Fliegen in seiner Zelle gut haben. Eine Ameise in der Zelle war eine große Freude für ihn. Er hat geschaut, dass es fein hat bei ihm. Er hat Brotkrümelchen für Fliege und Ameisen ausgelegt. Er hat sein Zimmer hergerichtet, karg. Sie wissen, so eine Zelle ist ganz was Armseliges eigentlich, aber es war halt ein besonders schön gemachtes Bett. Es war ein besonders sauber geputzter, glänzend geschmiedeter Blechnapf zum Essen. Und er hat versucht, seinem Leben Tag für Tag diesen Sinn zu geben. Ich weiß nicht, ob er etwas verstanden hat von Zen-Buddhismus, aber genauso sind eigentlich, habe ich gehört, ich bin das nicht, kein Zen-Buddhist, genauso versuchen die Zen-Buddhisten den Weg zu gehen ihrer harmonischen Entwicklung, im Hier und Jetzt Kleinigkeiten beachten und ernst nehmen und würdevoll damit umgehen. Das Fegen eines Marktplatzes ist für einen Zen-Buddhisten genauso was Wichtiges wie vielleicht irgendeine anspruchsvolle Yogi-Übung. Der Mandela hat durch diese Haltung nie seinen Optimismus verloren, und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, Optimismus, das lebenslänglich nicht lebenslänglich bedeutet. Er soll immer der Überzeugung gewesen sein, an dieser Situation wird sich etwas ändern. Er wird aus dem herauskommen und er wird für seine Mitmenschen wieder tätig sein können. Ich werde wieder als Politiker arbeiten. Das war ein ganz ein wichtiger Grundsatz im Leben dieses Inhaftierten in Einzelzelle 26 Jahre lang. Und Sie wissen, er kam heraus und war ein strahlender, nicht verbitterter, zuhören könnender, gestaltender Politiker, der Erstaunliches geschafft hat innerhalb weniger Jahre. Durch Zufall habe ich ihn einmal gesehen in London, wie er mit der Königin aus der Westminster Abbey herausgekommen ist. Genau gegenüber von der Westminster Abbey war nämlich ein Kongresshotel und in einer Pause stand ich auf dem Balkon und da kam er gerade heraus. Und so war ich beeindruckt, wie nett, harmonisch, locker dieser Nelson Mandela war. Ein zweites Beispiel, was mich sehr berührt hat als junger Arzt, war, dass ich Bruno Bettelheim kennenlernen durfte bei einem Ganztagsseminar. Bruno Bettelheim hat eine grauenhafte Kindheit und Jugend erleben müssen im Warschauer Ghetto. Er hat erleben müssen, dass laufend Menschen herausgenommen wurden, um getötet zu werden. Er hat diese Jahre überlebt und hat durchgestartet und ist Psychologe geworden und hat beschlossen, ich werde für Kinder da sein und mich für Kinder kümmern. Und er ist damals in den 60er, 70er Jahren einer der bedeutendsten Entwicklungspsychologen geworden und war ganz aktiv. Jeder ist ein bisschen anders, deshalb wähle ich ihn als Beispiel, obwohl er auch so optimistisch war. Ich werde das schaffen, das Leben zahlt sich aus, ich werde eine anspruchsvolle Ausbildung machen, ich werde mich kümmern um Kinder, um Patienten, um bedürftige Menschen. Hat er es nie mehr geschafft, wirklich vertrauensvoll mit anderen Menschen umzugehen. Also er hat Nähe nicht ertragen. Und er hat gesagt, damals haben die Psychosomatiker in Gießen von dosierter Nähe gesprochen, dass das ganz was Wichtiges ist, dass man auf den Mitmenschen eingeht, dass man ihn nicht überrumpelt mit seiner Nähevorstellung oder Nähevorlieben. Und da hat er so gesagt, mit dem Begriff dosierter Nähe fange ich nichts an. Für mich ist der Begriff dosierte Distanz der richtigere, der vertrautere. Ich kann Nähe wahrscheinlich überhaupt nicht mehr aushalten. Und dann hat er noch etwas gesagt, was eigentlich nicht so resilient ist. Er hat gesagt, ich lebe gut und lebe gern. Er war schon über 70, wie ich ihn kennengelernt habe, damals als junger Arzt. Aber etwas weiß ich genau. Wenn ich so alt werde oder so krank werde, dass ich nicht mehr für mich selber sorgen kann, dann werde ich nicht mehr leben können. Dann werde ich mein Leben beenden. Das hat mich sehr beeindruckt, wie ich jung war, weil ich habe es gewürdigt, dass ein Mensch aus seiner Lebenserfahrung auch so eine Haltung hat und weiß, wo sind meine Grenzen, die ich einfach nicht mehr überschreiten kann. Bei einem Menschen, der voll und ganz eigentlich für andere da war und ihnen geholfen hat. Drittes Beispiel. Sigmund Freud ist berühmt geworden mit einer Patientin, der Anna O., mit dieser Hysterie, wo er sehr, sehr viel beschrieben hat für sein Lehrgebäude der Psychoanalyse. Diese Frau, das Geheimnis hat sie selber gelüftet, daher darf ich auch lang schon nach ihrem Tod darüber reden, das ist die Bertha von Pappenheim gewesen, eine der ersten Frauen, die sich für Rechte der Frauen eingesetzt hat, für Bildungsrechte der Frauen, für würdevolles Leben von Frauen, für Unterstützung der Frauen in ihrer Arbeit als Mütter, in der politischen Arbeit der Emanzipation, auch wieder. Sie hat zu einem Leben gefunden, das getragen war von ich möchte tätig sein für andere Leute, zum Wohl von anderen Menschen. Ich möchte sinnvoll sein. Ich traue mir zu, das soll eine sehr begabte Frau gewesen sein, die vor ihrer Erkrankung mindestens 5 Fremdsprachen beherrscht hat, eine sehr gute Ausbildung hatte und sie war die Tochter eines Großkaufmanns oder Bankiers, die es gehasst hat, so ein Wiener Nobelleben zu leben, wo man dann irgendeinem älteren Mann zugeführt wird als Frau und dann ihm ein paar Kinder schenkt und eine Ruhe gibt, sonst vielleicht in einem Salon tätig sein kann. Und sie ist sehr krank eben geworden, wie sie dann ihren schwerkranken Vater betreut hat. Und da, das weiß ich nicht so, ob das wirklich stimmt. Es ist auch immer wieder die Rede gewesen, dass sie sexuell missbraucht wurde als Kind von diesem Vater. Und dann wäre das eine Reaktualisierung, eine ganz typische, wenn sie mit ihm in so eine Nähe hineinkommt, Pflege des kranken Vaters, dass alles das hervorbricht, was sie erlitten hat. Gemeinsam mit Bettelheim und mit Mandela ist diese Schaffenskraft, ist dieses Nicht-Aufgeben, ist dieses Leben-Gestalten für andere da sein. Und jetzt ganz kurz das vierte Beispiel, weil mich das auch sehr berührt hat. Im Gymnasium, ich glaube es war 2. oder 3. Klasse, geht plötzlich einmal die Tür auf und eine ganz wenig imposant aussehende kleine Dame huscht herein und mit jedem Wort, das sie gesagt hat, ist die Klasse ruhiger geworden und betroffener, beeindruckter. Das war eine Politikerin, die als junges Mädchen im KZ war und Jahre hindurch erzählt hat von der Not, der ständigen Bedrohtheit durch den Tod und wie die Leute damit umgegangen sind. Und deshalb nehme ich sie jetzt wieder, Resilienz. Die hat gesagt, das Allerwichtigste war, dass wir angehalten wurden und uns angehalten haben zum Weiterlernen im KZ. Die haben einander Vorträge gehalten, die haben einander Sprachen beigebracht, die haben beschlossen, wir werden politisch tätig sein. Auch hier wieder Optimismus, der Wahnsinn geht vorbei. Wir geben nicht auf, wir stellen uns ein, das Leben geht weiter. Wir werden politisch tätig sein. Und diesen stolzen Satz sage ich Ihnen jetzt auch. Diese kleine, zarte Dame hat gesagt, und die Tore des KZs gingen auf und wir begründeten Österreich neu. Punkt. Also eine solche Überzeugung war in diesen, damals war sie ja junge Frau, nicht? In der jungen Frau, ich bin sinnvoll auf dieser Welt, ich gestalte etwas, ich bin wichtig. Diese Punkte können wir uns merken, wenn wir von Resilienz reden. Und deshalb habe ich gesagt, das ist nicht irgendein etwas Homogenes, was halt in manchen Menschen drinnen ist und in anderen nicht, sondern es ist ein Bündel eigentlich von Lebenshaltungen, von Lebenseinstellungen, die unter manchmal mühsamsten Bedingungen begründet wurden. Das ist denen nicht in die Wiege gelegt worden. Das war ein mühsamer, also im Sinn von ein paar Stunden Seminar und ein resilienter Mensch verlässt ein Seminar. So wird es nicht gespielt. Manchmal ist das sogar sehr ernst. Wir können zusammenfassen, dass bei all diesen Beispielen es eine große Rolle spielt, dass man irgendwie an seine Lernfähigkeit, an seine Tüchtigkeit zu glauben gelernt hat. Das kann bei jungen Leuten auch zum Beispiel sein, die, was weiß ich, so herumflattern im Leben, dass sie plötzlich erleben, ein Sport macht mir Spaß, Die Freude, ein Musikinstrument zu erlernen, macht mir Freude und Spaß. Ich komme drauf, dass ich begabt fürs Malen bin und das freut mich und ich mache das gerne. Und immer diese Einstellung, ich mache das nicht nur für mich, sondern das ist etwas, Musik machen oder malen, das auch hinwirkt zu anderen. Also dieser Gemeinschaftssinn spielt anscheinend eine sehr große Rolle bei der Entwicklung von Resilienz. Man macht das nicht für sich allein. Selbst Leute wie der Bruno Bettelheim, die im privaten Leben eigentlich nicht mehr imstande waren, wirklich für vertrauensvolle Beziehungen, der hat beruflich mit dosierter Distanz ein Leben lang Gutes getan. Und er hat ihm so ein paar Beispiele berichtet, wo man beeindruckt war, wie er mit dem Leben umgegangen ist. Wenn Sie Mandela nehmen, mit der Isolation, mit der Einzelhaft, der kaum eine Möglichkeit gehabt hat, soziale Unterstützung zu bekommen, außer vielleicht das Glück der Ameise, wenn sie ein Brotkrümel gehabt hat, oder die Fliege, die dann fröhlich herumgesummt hat, oder wenn ein Pfleger die Mimik entgleist ist und er irgendwie ein menschliches Reagieren bemerkt hat. Der ist mit unglaublich viel Einsamkeit zurechtgekommen und er konnte und hat sich bewiesen und bewährt als ein ganz lebendiger Mitmensch nach 26 Jahren. Diese Fähigkeit war bei ihm, glaube ich, schon bedingt, dass er bis zu seiner Inhaftierung ein sehr geglücktes Beziehungsleben erleben durfte. Das war in dieser Kommunität als Häuptlingssohn, war er sehr angesehen, war in einer gleichaltrigen Gruppe hoch geachtet, hat sicher Verwandte und Angehörige gehabt, da hat er nie viel drüber gesagt, die zu ihm gut waren. Seine Frau hat ihn bitter enttäuscht dann, weil die ist, muss man auch verstehen, die hat ihn dann verlassen und hat sich andere Beziehungen aufgebaut. Aber er konnte damit zurechtkommen, weil er eben eine innere Haltung der Festigkeit und des Vertrauens entwickelt hat. Ein wunderschönes Geschenk, wenn man das in der Kindheit bereits erleben darf. Aber zum Glück, ein Leben kann auch glücken, wenn diese so wichtige, entscheidende Haltung des Angenommenseins in früher Kindheit und Kindheit nicht der Fall war. Da gibt es gute Beispiele dafür. Und ich möchte ganz kurz zu Tierversuchen ausweichen. Da gab es eine Forscherin in den 60er Jahren, eine Engländerin, die hieß Harloff. Und die hat mit Äffchen Experimente gemacht, und zwar sind das so Aufzuchtsexperimente gewesen. Sie hat die Babys den Müttern weggenommen in zwei verschiedenen Modellen. Also eine Gruppe war, die konnten bei den Müttern bleiben. Die zweite Gruppe war, haben ja Flascherl gekriegt bei einer mit Plüsch überzogenen Mutterattrappe, also weich und Ding, aber halt nur eine Attrappe. Und das dritte war eigentlich ein liebloser Drahtflascherlhalter. Also überhaupt nicht fein zum Anfassen. Und so, jetzt habe ich schon so erzählt, dass Sie denken, also die bei ihren Müttern groß werden durften, das waren, wenn man so möchte, normal gestörte Äffchen, also beziehungsfähig, konnten auch Kinder kriegen. Also waren wirklich beziehungsfähig, konnten sich auf ihre Kinder einlassen, waren gute Affenmütter. Die an den Plüschattrappen aufgezogenen Tieren waren interessanterweise fast normal gestörte Mütter. Bei Äffchen ist dieses weiche, flauschige wie ein herrliches Übergangsobjekt. Das ist ja bei unseren kleinen Kindern auch so, nicht? Dass die irgendwas Flauschiges gerne haben zum Einschlafen, so als Einschlafhilfe. in der Entwicklungspsychologie nennt man das Übergangsobjekt. Das ist was Wichtiges, diese propriozeptive Befriedigung, dass sie was Geborgenheit erleben können. Armselig waren die Tiere, die an diesen Drahtattrappenmüttern aufgezogen wurden. Die sind zwar am Leben geblieben, weil Nahrung haben sie gekriegt, aber das waren richtig, wenn man so möchte, Soziopathen, also völlig unfähig, Beziehungen aufzunehmen, völlig unfähig, überhaupt zu wissen, was der Mitaffe möchte. Also die konnten nicht spielen. Das war ein Mittelding zwischen gebissen werden und beißen, geschlagen werden oder selber schlagen. Armselige Figuren. Jetzt kommt das kleine Wunder. Die Hallow ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, gibt es so etwas wie eine Nachreifung bei Affen? Dann sollte ich noch sagen, also die waren so beziehungsgestört, dass kein einziges dieser Äffchen Mutter werden konnte. Also die haben sich aufgeführt, dass es gar nicht zu einem Koitus gekommen ist. Ist es möglich, dass es sowas gibt wie Nachreifung? Die Antwort ist ja. Und wer war der beste Therapeut? Ältere, ranghöhere Affen, Männchen. Interessanterweise hat sie Männchen genommen. Ranghöher ist bei Affen wichtig, weil die eine ruhigere Affektmodulation haben. Also die regen sie nicht so auf, die werden nicht so schnell bös, die beißen nicht, das sind irgendwie gelassener und zufriedener. Und an diesen ruhigeren Tieren konnten die so etwas nachholen wie Geborgenheitserlebnisse. Und jetzt kommt wirklich das Erstaunliche. Plötzlich waren sie imstande, Geschlechtsverkehr zu tolerieren und plötzlich waren sie auch taugliche Mütter. Also dass wirklich so etwas wie Nachreifung entstehen konnte. Dieses Beispiel ist so wertvoll, weil es natürlich uns Menschen auch Mut macht, dass man sagt, es lohnt, auch Leuten Mut zuzusprechen, die sehr schwierige Lebenserfahrungen haben, wenn bestimmte Dinge eingehalten werden. Und eine der wichtigsten Dinge, wenn nicht überhaupt das Wichtigste, ist ein stabiles, unaufgeregtes Beziehungsangebot. Dass so etwas erfahren werden kann, wie was für jedes Baby so notwendig und wichtig ist, wie Affektdifferenzierung, was ist Freude, was ist Trauer, was ist Angst, was ist Schmerz, was ist Wut und Modulation dieser Affekte. Also dieses Aushalten lernen von Affekten. Sie wissen, ein Baby, das reagiert noch recht maximal. Nicht? Das kann die Affekte eigentlich noch nicht dosieren, noch nicht steuern. Das ist entweder fröhlich und lustig oder es brüllt oder es ist hungrig. Zum Glück sind sie häufig friedlich. Und eine große Freude. Wir zwei haben gesprochen bevor dem Vortrag. Es ist schön, Großvater zu sein. Also es ist, man kann da sehr viel Freude erleben. Aus dieser Langzeitstudie wird, finde ich, auf eine so prägnante Art und Weise klar, dass für uns Menschen das genauso gilt wie für Affen oder für andere Säugetiere. Wir sind lebensnotwendig an positive Beziehungserfahrung angewiesen. Oder das ist Kapital, wenn wir das erleben können. Und es muss nicht alles in der ersten Lebenszeit sein. Das geht auch später noch. Aber diese Erfahrung muss gemacht werden. Ich habe eine Frau kennengelernt als Patientin, die mir erzählt hat, das ist eine frühe Störung gewesen. Also die hat das nie vorher erlebt, dieses basale Gehaltensein und dieses basale Glück von Geborgenheit. Und die hat einen Mann kennengelernt, der fast wie so ein älterer Aff, Rancor älterer Aff, der hat sie mögen und der hat sie lassen. Der hat sie nicht ständig korrigiert und ständig irgendwie was gewollt von ihr, sondern sie durfte sein bei ihm. Und das hat, ich glaube, 4 Jahre gedauert, bis sie plötzlich gesagt hat, dann ist es bei mir langsam immer besser und besser geworden. Und meine Gefühlsausbrüche sind weniger geworden. Und ich habe mich besser kennengelernt, besser definieren können in den unterschiedlichen Gefühlen. Und ich habe haushalten können, ich konnte Affekt modulieren. Und jetzt könnte ich nie mehr ihn hergeben, hat sie gesagt. Und den hätte es verschickt Jahre hindurch vorher. Also die muss wirklich manchmal eine Furie gewesen sein. Aber Rang höherer, älterer Aff hat vieles, vieles gut gemacht. Das sind so Dinge, wo es fein ist, wenn sich das ergibt. Weil da braucht es das Du. Nicht? Das kann man sich nicht selber schaffen. Da ist man oft sogar sehr hilflos. Selber verjagt man das Du. Also da braucht das Du bestimmte Qualitäten. Ich möchte jetzt von einer ganz wichtigen Langzeitstudie sprechen, die heißt Lifelong Adaptation Study, ist vor mehr als 60 Jahren begonnen worden bei 20-jährigen College-Studenten. Mir wird warm. Darf ich das ausziehen? Jetzt hätte mich fast vernichtet. Ja. Also Lifelong Adaptation Study hat begonnen mit 200 Harvard-Studenten vor mehr als, jetzt sind schon fast 70 Jahre her, dass diese Untersuchung begonnen hat. Die Ergebnisse waren so beeindruckend, dass diese Studie ständig erweitert wurde und am Schluss waren über 2000 Teilnehmer. Zuerst waren es nur 200 Männer, dann kamen 200 Frauen dazu, dann waren es alles zuerst College-Studenten, dann hat man auch andere Berufsgruppen genommen, dann hat man Minderheiten dazu genommen, was weiß ich, Asiaten, Schwarzafrikaner. Kurzum, diese Studie ist immer mehr zu einer wirklich repräsentativen Studie geworden. Und ich nehme jetzt nur zwei Dinge heraus. Das eine ist also die Bedeutung einer länger dauernden Beziehung, die ungefähr, das kann man jetzt immer wieder, man kann sagen ältere Off-Beziehung oder man kann es anders definieren. Man kann sagen eine Beziehung, in der deutlich wird, so wie du bist, bist du ein richtiger Mensch. Du wirst dich in manchen Dingen verbessern, in anderen Dingen brauchst du ihn immer verbessern, da bist du schon großartig, aber du kannst dich entwickeln. Und ich freue mich, dass es dich gibt. Also dieses primäre Erleben von ich bin richtig. Unabhängig vom Lebenszeitpunkt. Und das Zweite ist, es ist von großer Bedeutung, dass wir Menschen im Laufe unseres Lebens schon ein bisschen, da können wir auch selber was tun, dass wir versuchen, einen Umgang mit Krisensituationen zu entwickeln, der günstig ist. Es gibt das Konzept der Abwehrmechanismen in der Psychotherapie. Und unter Abwehrmechanismen meint man spontan auftretende Schutzmechanismen vor Reizüberflutung des Ichs. Also dass man nicht vernichtet wird von riesigen Angstimpulsen oder dass man zerstört wird von Depressionsgefühlen und das Gefühl hat, ich kann nicht mehr leben und das Gescheiteste ist, bring mich um. Oder von einer Wut, die so grenzenlos ist, dass sie zu Mordimpulsen führt, die dann auch manchmal umgesetzt werden, oder zu einer Gier, die so spontan und riesig ist, dass keine Möglichkeit besteht, sich ein bisschen zu beherrschen. Und jetzt, erst in den letzten Jahren, ist sehr oft von einer Untersuchung gesprochen worden, die, ich weiß leider den Namen nicht, der das gemacht hat, ganz eine simple Untersuchung. Man hat kleinen Kindern gesagt, du kannst jetzt, sagen wir, ein Gummibärchen haben, aber wenn du das Gummibärchen 5 Minuten liegen lässt, dann kriegst du hinterher 2 Gummibärchen. Und das Erstaunliche an diesem Untersuchungssetting war, dass diejenigen, die diese Frustrationstoleranz aufgebracht haben und das Vertrauen, es lohnt, dass ich warte, ich kriege dann wirklich 2, dass das Menschen sind, die später in ihrer Entwicklung besser mit Belastungssituationen zurechtgekommen sind. Also Frustrationstoleranz zu entwickeln, macht Sinn. Macht Sinn im Sinne von nicht nur, dass man dann 2 Gummibärchen statt einem kriegt, sondern dass man mehr Selbstvertrauen zu seinen Fertigkeiten bekommt, dass man verstehen lernt, dass Innehalten, also ein Gierstopp, ein Stopp gegen die Gier, wertvoll ist, um mit manchen Dingen zu überlegen. Und ich denke immer an ein kleines Mädchen, da war ich ganz jung und war mit dem, das war eine 1,5- oder 2-jährige süße Kleine, war ich kurz allein, weil die Mutter in der Küche war und Kaffee gemacht hat. Und in der Zeit ist eine Zuckerdose auf dem Tisch. Und die Kleine guckt dauernd auf die Zuckerdose. Und ihre Hand geht so ganz wie von selber dorthin. Und dann gibt sie sich plötzlich einen Klaps auf die Hand und sagt, Mama kommt gleich. Und da habe ich mir gedacht, ist ja großartig, ich bin hier Zeuge einer Internalisation. Also, dass sich ein äußeres Über-Ich-Gebot verinnerlicht zu einer inneren Regel. Und ich weiß aber nicht, was aus der Kleinen geworden ist, aber vielleicht ist eine ganz tolle, dynamische, willensstarke Frau draus geworden. Die konnte das mit nicht einmal 2 Jahren, konnte sie sich einbremsen und gegen die Gier steuern. Und sie war entzückend, nicht? Also wie die Hand in Richtung Zuckerdose gegangen ist. Also eine wichtige Eigenschaft ist, Triebaufschub zu erlernen. Und der Triebaufschub, das heißt nicht auf Zucker verzichten oder sagen, Zucker ist scheußlich, also eine Reaktionsbildung gegen Zucker machen, sondern Zucker ist was Herrliches, aber ich warte jetzt ein bisschen, weil die Mama gleich kommt. Und dann kriege ich ja. Aber alleine darf ich mir nicht nehmen. Triebaufschub macht das Ich stärker, gibt Selbstvertrauen und gibt somit auch natürlich Selbstachtung und ich kann etwas, einen Spannungszustand aushalten. Das Zweite, was so wichtig ist, ist, dass man sich selber nicht tierisch ernst nimmt, sondern dass man auch über sich lachen kann, dass man auch sich verzeihen kann, dass man weiß, dass wir weiterleben können und auch müssen, wenn wir nicht perfekt sind. Und diese Fähigkeit, dass wir das gut aushalten können, das wird versüßt durch diese herrliche Eigenschaft Humor. Dass man also wirklich auch Dinge entschärfen kann. Dass man mit einer humorvollen Weise, auf eine humorvolle Weise irgendein Problem entspannen kann. Dann sind wir schon bei Punkt 3 der Reifenabwehrmechanismen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was der Volksmund, also so sind wir alle wahrscheinlich auch erzogen worden, dass wir ein Prinzip entwickeln gegen Acting Out, also dass wir nicht sofort rausplatzen mit all unseren Gefühlen und dass wir nicht sofort sagen, nie wieder will ich dich sehen und oder du wirst sofort jetzt von mir geheiratet oder wenn es nett ist oder vergewaltigt, wenn es weniger nett ist oder umgebracht. Ich habe das einmal erlebt und das war schon berührend für mich, wie ich im Konsiliardienst zu einem weinenden Mann gerufen wurde, der da auf der Intensivstation liegt und der mir dann sagt, meine Frau ist gestorben, hat mir gleich leid getan. Dann hat er gesagt, sie ist getötet worden. Dann hat er gesagt, er hat sie getötet. Und dann hat er gesagt, sie schuld, weil eigentlich hätte sie wissen müssen, wie ich bin. Also eine totale Verantwortungsabgabe hat nichts mit ihm zu tun. Leider Gottes ist dann klar, der Mensch ändert sich nicht. Nicht? Der bleibt dann so. Das, was er macht, ist die Verantwortung delegieren, nach außen projizieren. Daher sieht man, es ist eine ungeheuer wichtige Charaktereigenschaft, einen Aufschub von Handlungsimpulsen zu leisten, um nachzudenken, um die Konsequenzen geplanten Handlungen zu überlegen. Das ist das Vierte. Nein, das Dritte, entschuldigen. Und das Vierte ist der Altruismus. Und der Altruismus wird verstanden, auch etwas ganz Wichtiges und Schönes, wird oft im Begriff falsch verstanden. Jetzt im Umgang mit den Flüchtlingen wäre es so gut, wenn wir altruistisch wären. Das heißt nämlich, ich kann mit mir und meinen Lebensbedürfnissen irgendwie so zurechtkommen, dass ich zufrieden bin. Und daher kann ich es auch ertragen und aushalten, dass es jemandem anderen gut geht. Also nicht, mir muss es besser gehen als jedem anderen oder dem anderen muss es schlechter gehen als mir, sondern ich darf auf mich aufpassen. Ich darf schauen, dass ich mit meinem Leben so zurechtkomme, dass ich es steuere. Und das Positive ist, das wird Sie wahrscheinlich nicht einmal wundern, weil Sie in Ihrem Bekanntenkreis solche Menschen noch und noch kennen. Es gibt viele Menschen, die auf eine sehr bescheidene Art und Weise herrlich haushalten können mit ihrem Potenzial an Geld, an Zeit, an Vergnügungen. Und wo man wirklich merkt, die kommen mit sich zurecht und deshalb sind sie zufrieden. Also dass Lebenszufriedenheit nicht so sehr was zu tun hat mit Automarke, ist eh klar, nicht? Oder jeden Tag ein Schnitzel kriegt man eh nur Gicht, sondern dass Lebenszufriedenheit etwas zu tun hat mit Haushalten können, mit zufrieden sein können. Und dass daraus dann auch für den Mitmenschen etwas so Positives entsteht, dass der sein darf. Und dass man nicht sofort in Angst gerät, dass das eigene Leben verkürzt ist. Nicht so, wie es zuerst so ganz unreflektiert erscheint, wenn der andere was kriegt, dann fehlt es mir, dann geht es mir ab. Viele Menschen sagen, ich bin ja so ein Kriegskind gewesen, gerade noch, nicht? Also 44 geboren. Und da waren ganz viele Menschen, die wirklich neu gestartet haben nach dem Krieg. Und wo es zum Schönsten gehört hat, was weiß ich, wenn die Familie am Sonntag entweder in Wienerwald gegangen ist oder in die Lobau schwimmen. und dass man die Mutter ein Schnitzel mitgenommen hat und einen Gurkensalat oder irgendwas und man ist dort gesessen und hat Picknick gehabt und sich gefreut und das war ein Fest. Sie machen so, ja. Aber es war halt ein Vergnügen. Und das Schreckliche war, dass dieses Vergnügen so rasch zu Ende gegangen ist, wie der Neid größer geworden ist. Wie sich die Gesellschaft dann differenziert hat. Der eine hat mehr und der andere hat weniger. Und Ding. So, solange alle irgendwie so gleichmäßig wenig gehabt haben, war die Zufriedenheit größer. Warum? Weil es leichter ist, nicht neidig zu sein. Also neidig sein ist auch eine blöde Charaktereigenschaft, wenn es um Zufriedenheit gehen soll, wenn es um Dankbarkeit gehen soll, dann ist das leider wirklich eine schlechte Eigenschaft. Ich muss jetzt noch etwas ganz Wichtiges sagen, obwohl ich ja eh schon in diese Richtung spreche. Es hängt sehr von unseren Bewertungen ab, wie es uns geht. Wie ich eine Situation bewerte. Der erste, der das erforscht hat, war ein amerikanischer Psychologe mit dem Namen Lazarus. Ich erzähle eine ganz einfache Versuchsanordnung. Er hat Filmausschnitte gezeigt von Katastrophen, von Unfällen, Autounfällen, irgendwas Schreckliches. Und er hat zwei unterschiedliche Informationen gegeben. Der einen Gruppe von Studenten hat er gesagt, achten Sie bitte drauf, wir wollen nachher drüber reden, wie glauben Sie, sind diese Aufnahmen entstanden? Wie hat man diese Trickaufnahmen gemacht, dass man solche Dinge darstellen kann? Und der zweiten Gruppe hat er gesagt, heute wird es anstrengend für Sie werden, wir sehen eine Reihe von Katastrophen, die von irgendwelchen Journalisten aufgenommen wurden. Obwohl die Leute dasselbe gesehen haben, haben sie emotional, vegetativ ganz unterschiedlich reagiert. Im einen Fall ergriffen, mitgenommen und im anderen Fall locker und interessiert und haben diskutiert, wie geht das, wie kann man das machen. Das wäre so ein einfaches Beispiel für Bewertung. Es macht einen riesen Unterschied, ob man eine Belastungssituation bewertet im Sinn von, ist zwar unangenehm, aber ich traue mir das zu, dass ich das hinkriege. Oder ich weiß zwar im Moment keine Lösungsmöglichkeit, aber ich habe ja den guten Freund oder den Bekannten, mit dem werde ich das Problem durchdenken. Und dann wird uns schon was Gescheites einfallen. Oder es ist bei mir ja immer so, dass ich das Glück habe, dass meine Frau da ganz kameradschaftlich, partnerschaftlich mitdenkt, mir keine Vorwürfe macht, wenn was schief ist, sondern dass wir zu einer guten Problemlösung finden. Wenn die Bewertung so ist, dass es keine Schande ist, nicht eine Niederlage, wenn man in irgendeine Belastungssituation hineinkommt, sondern einfach eine herausfordernde Situation, die man bewältigen muss, dann sind die Voraussetzungen gar nicht schlecht, dass auch was Positives daraus wird. Also dass es zu einer guten Bewältigung kommt. Wenn die Bewertung so ist, da habe ich auch ein Fallbeispiel, weil mich das so berührt hat, komme ich zu einer jungen Frau, Selbstmordversuch, arbeitet im Gastgewerbe, stammt irgendwo aus der Steiermark, war ganz fremd da in Tirol im Gastgewerbe, hat sich schrecklich verliebt in irgendeinen jungen Mann, war zeitlang glücklich, dann hat er sich zurückgezogen, dann war sie so unglücklich, dass sie das Gefühl gehabt hat, ich habe überhaupt keinen Halt mehr. Und macht den Selbstmordversuch. Und ich frage sie, warum haben sie sich nicht an irgendwelche Menschen gewandt, im Sinn von sozialer Unterstützung? Nicht? Man kann sich ja ausreden, man kann sich ja Halt suchen und so. Und dann sagt sie mir, nein, das kann ich nicht, weil meine Mutter hat mir in der Steiermark gesagt, so unter dem Motto, du unfähiges Dirndl, du wirst es eh nicht schaffen in Tirol. Du wirst eh auf allen Vieren zurückkriechen, weil es schief geht. Verständlich, dass sie das mit ihrer Mutter nicht bespricht. Nicht, wenn sie in so eine Krise hineinkommt. Also es ist schon wichtig, dass man die Möglichkeit zur sozialen Unterstützung vorfindet und dass man auch Gebrauch machen kann davon. Dass man sich auch anvertrauen kann, ohne das Gefühl zu haben, man kriegt noch was drüber gezogen. Da sind wir jetzt bei dem Punkt, der von einer großen psychologischen Wichtigkeit ist. Wenn negative Bewertungen da sind, werden zum Beispiel auch Krankheitsverläufe ungünstiger. Gut ist, wie gesagt, so eine Einstellung, das ist jetzt ein Riesenproblem, aber das ist eine Herausforderung und ich werde alles dran setzen, dass ich das bewältige und schaffe. Und ich werde mir helfen lassen dabei. Ich werde mich dann nicht zurückziehen und isolieren. Wenn ein Mensch aber zu der Bewertung kommt, typisch Wilfried, so heiße ich mit Vornamen, du bist ja eh immer unfähig in solchen Situationen, dir geschieht recht, oder womöglich, das, nicht, dass ich das denke, aber das ist typisch Gottes Strafe, blöd wie du bist und sündhaft, geht es dir halt schlecht. Diese Art von Bewertungen lähmen und bringen Menschen dazu, in die Sackgasse hineinzugeraten. Und das ist schon etwas, wo wir, jeder von uns, etwas ändern kann, wenn er Lust hat. Er kann dran denken, wie bewerte ich mich in dieser Krise? Welche Einstellung habe ich in dieser Situation? Und jede Einstellung, die einhergeht mit, ich greife nach sozialer Unterstützung, ich habe Vertrauen zu meiner Lernfähigkeit, ich habe schon so viel geschafft in meinem Leben, ich werde auch das schaffen, ist hilfreich. Und das stimmt wirklich. Menschen, die sich in solchen Belastungssituationen an positive Beispiele ihrer Bewältigungsfähigkeit erinnern, sind bessere Krisenmanager. Also diejenigen, die sich das vergegenwärtigen können, nein, ich kann in Belastungssituationen auf Vertrauen haben zu mir. Ich kann das bewältigen. Ich habe eine Lernfähigkeit. Denen geht's gut. Welche Menschen haben eine ganz schlechte Haltung ihren Fähigkeiten gegenüber? Das können zum Beispiel ganz normale Schüler sein, die sagen, in Mathematik bin ich komplett unbegabt. Ich bin selektiv dement. Also da verstehe ich nichts, da weiß ich nichts, da bin ich ein Dummkopf. Sie müssen sich nicht wundern, dass der tatsächlich handelt wie ein Dummkopf. Weil er seine sonstige Lernfähigkeit, sein Vertrauen in seine Bewältigungsfähigkeit nicht zur Verfügung hat, nicht entwickeln kann. Martin Seligman heißt dieser amerikanische Psychologe, der das sehr gut untersucht hat und auch drauf gekommen, dass diese erlernte Hilflosigkeit, also diese subjektiv geschaffene, hier kann ich nichts, bei Tieren auch schon der Fall ist. Er hat einen Versuch gemacht mit norwegischen Wanderratten. Das sind so ganz zähe Tiere, die geben nicht auf. Die sind, wenn die in eine Tonne mit Wasser geschmissen werden, dann schwimmen die, dass man sie überhaupt nicht für möglich hält, dass die immer noch schwimmen. Aber die schwimmen, die geben nicht auf. Bis der Versuchsleiter etwas ganz Scheißliches macht. Er nimmt solche Ratten, bevor er sie in die Tonne mit Wasser schmeißt und hält sie fest. Das ist für eine Ratte eine Katastrophe. Wenn man so eine Ratte so bockt und so streckt, dass sie sich nicht wehren kann. Wenn man so möchte, dass sie sich als hilflos erlebt. Wenn man dieses arme Viech dann in die Tonne mit Wasser schmeißt, dann muss man sie schnell fassen, weil die ertrinkt. Die hat das Vertrauen verloren, ich kann etwas managen, ich kann was bewältigen. Und das wirklich Interessante ist bei Ratten, dass man den Tieren helfen kann, dass man in eine bestimmte Hirnregion, vorne, Area Centralis heißt das, Antidepressiva wie Triptizol, also Medikamente, die eine starke anticholinerge Wirkung haben. Wenn man das dort initiiert, ist dieser schreckliche Lerneffekt gelöscht. Dann schwimmen die wieder. Und bei vielen Zuständen der erlernten Hilflosigkeit sind solche Medikamente bei uns Menschen auch wirksam. Aber der Seligmann als Psychologe hat ja gar nicht so viel im Sinn gehabt mit Medikamenten. Er hat gesagt, wie kriege ich denn das hin, dass ein Schüler wieder sich vertrauen lernt und dass er wieder imstande ist, Leistung, Fähigkeit bei sich zu finden und Vertrauen zu entwickeln dazu. Und das ist ganz interessant, waren auch wieder verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe hat man versucht, gehen wir mit den Anforderungen zurück, statt multiplizieren, tun wir addieren und wenn es gut addieren können, dann bocken sie es vielleicht mit mehr Selbstvertrauen beim Multiplizieren auch. Nicht erfolgreich. Haben wunderbar addiert, aber kaum kam man zu multiplizieren, selbe Misserfolge. Das, was wirklich hilft, ist, wenn mit Unterstützung, also so im Sinn von guter Nachhilfe, den Leuten beibringt, regelhaft zu denken. Das war auch für mich einmal ein ganz ein wichtiges Erlebnis. Ich war nie Klassenbester, aber bin so irgendwie durchgekommen. Aber wir haben einen grandiosen Klassenbesten gehabt. Lauter sehr gut in allen Fächern und das durch die ganzen Jahre. Und dann habe ich einmal gemeinsam mit ihm für ein bestimmtes Ziel gelernt. Und ich war überrascht, wie genau der ist, wie sich der Zeit nimmt, das Problem zu erkunden nach allen Seiten, wie fast formelhaft er Denkwege geht, um nichts zu übersehen und wie großartig richtig dann das Endergebnis ist. Also kann man sagen, so ähnlich sollte gute Nachhilfe sein. Nicht, also nicht den Leuten was vorsetzen oder sagen, du bist dumm, sondern ihnen einfach Denkwege zeigen, Denkwege eröffnen. Auf diese Art und Weise kann anscheinend so eine erlernte Hilflosigkeit gelöscht werden, dass wieder Vertrauen entsteht in die eigene Lernfähigkeit. Und daher ist das Allerschlimmste, und es gibt viele Schüler, die in der 6. Klasse gerade noch durchkommen und in der 7. fliegen sie durch, dann sind sie so entsetzt über sich, dann brechen sie die Schule ab. Weil sie nie lernen gelernt haben. Nicht? Also so mit einer Naturgescheitheit haben sie sich durchgeschwindelt. 5. ist noch gut gegangen, 6. ist schon kaum mehr gegangen, vielleicht war schon eine Nachprüfung dabei, 7. ist es dann ein Scheitern. Und dann, ich bin dumm, ich bin nicht begabt. Statt, ich habe nie richtig lernen gelernt. Also das Konzept wäre, zu sagen, dir fehlt was, aber nicht Intelligenz, sondern der richtige Umgang mit Problemlösung, mit Problemverhalten, Störung. Und an dem wollen wir arbeiten. Und da kann man auch sehr gezielt arbeiten. Jetzt höre ich gleich auf. Wir Menschen haben das Recht, unterschiedlich zu sein. Also es ist nicht so, dass wir alle nach demselben Muster gestrickt werden. Und es ist auch in Ordnung so, dass der eine zum Beispiel mehr zu einem aktiven Bewältigungsverhalten neigt. Das heißt, er packt die Dinge an, er untersucht, er lässt nicht locker, er forscht, er kriegt eine Wut, er kann auch böse werden, er kann sich durchsetzen und behaupten. Aktives Bewältigungsverhalten. Und dann gibt es viele Menschen, die neigen mehr zu einem passiven Bewältigungsverhalten. Das sind gute Befolger. Also wenn man ihnen sagt, was tun sollen, sind die zuverlässig, brav, tüchtig, geduldig, wunderbare Mitarbeiter, aber sie dürfen nicht zu eigenständig oder zu kreativ sein in den Problemanforderungen, denen sie ausgesetzt sind. Beide Menschen sind wichtig. Und ein aktiver Problemlöser, der wird ganz ungeduldig und zornig, hält das nicht aus, springt weg, wenn er so ein Befolger sein soll. Nicht? Also der wäre in so einem Beruf nicht glücklich, nicht zufrieden. Und ein anderer, ein braver Befolger, der ungeheuer wertvoll ist in seinem Tun, der wäre komplett überfordert, wenn er plötzlich in eine Situation kommt, wo er kreativ sein soll. Das heißt, es gibt nicht einen Königsweg zum erfolgreichen Tun. Eher ist es der Königsweg, dass man draufkommt, wozu eigne ich mich? Was macht mich zufrieden? Wenn einer nicht musikalisch ist, muss er nicht ständig Saxophonist werden wollen. Nicht? Also vielleicht hat er mit irgendwas anderem viel mehr Freude oder ist dort begabt und kann schöne Leistungen erbringen. Also dieses Herausfinden, wo gehöre ich hin? Was tue ich gern? Was mache ich mit Freude? Das ist etwas so Entscheidendes und Wichtiges. Das hat man sogar uns Psychotherapeuten gesagt, dass wir nicht erwarten sollen von uns, dass wir für jeden Menschen der richtige Therapeut ist. Und dass es fast wichtiger ist zu wissen, für wen bin ich ungeeignet, als dass man sagt, für wen bin ich sehr geeignet. Weil gefährlicher ist man, wenn man bei Leuten handeln möchte, für die man nicht geeignet ist. Nicht? Ich hoffe, jeder von Ihnen hat was rausgeholt, wo ich für ihn geeignet war. Und ich danke Ihnen für diese Zuhörerschaft. Danke.